Vorsicht! Schwarz. Ich war dran. Das macht sie immer.
Vorsicht! Schwarz. Wild.
Liebe Petra, ich bin ja so froh, dass du mich heute doch besuchst, obwohl du ja so erkältet bist. Denn ich hatte schon Angst, dass du durch deine Erkältung einen Stimmverlust erleiden könntest. Aber
den Eindruck hatte ich auch. Also noch am heutigen Vormittag zum Beispiel. Aber wie wir so sind, wenn das Rotlicht angeht, dann geht's irgendwie. Ja, Stimmverlust, das ist doch für uns, für unsere Berufe. Du als Schauspieler, ich als Moderatorin und so Öffentlichkeitsfrau. Ist doch blöd, oder, wenn man keine Stimme hat?
Naja, zumal auch die Angst, wenn man erkältet ist oder wenn irgendetwas hinten quer hängt, dass es nicht funktioniert. Das kann einem ja keiner richtig sagen. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass wenn das aus meinem Kopf dann raus ist und ich einfach nur noch spiele, es auch nicht passiert. Es passiert mir eigentlich dann davor oder danach. Also irgendwas geschieht mit uns. Deswegen habe ich jetzt während dieses Podcasts mit dir auch keine Angst, dass du mir irgendwie wegknickst. Wie gesagt, Rotlicht. Und deine Stimme klang noch nie so gut, Petra, wie heute.
Was trinkst du?
Ach, das sage ich dir nachher.
Also übrigens, ich habe gar keine Angst vor Stimmverlust auf der Bühne oder bei Sendungen oder so. Hatte ich noch nie. Sondern wenn sich Erkältung auf die Stimme legt. Ich vergesse meinen Lebtag nicht, dass ich mal, als ich noch bei Inforadio moderierte, Berlin-Brandenburg, das erste Wortradio der ARD, da war ich mal so heiser und hatte wirklich fast keine Stimme, dass Hörer angerufen haben und gesagt haben, muss man beim Inforadio auch moderieren, wenn man keine Stimme hat. Ich empfand das als Verantwortung, dass ich meinen Dienst erledigte. Und da kam wirklich während des Dienstes, man stand 3 Stunden im Studio, kam der Chef vom Dienst, der außerdem Moderator war, und hat mich quasi vom Hof gejagt und hat gesagt, du gehst jetzt zum Arzt oder nach Hause und sprichst nicht mehr. Das ist ja wahnsinnig wichtig, dann, wenn man sowas hat, erstens was zu machen mit der Stimme, inhalieren und so, und dann nicht zu sprechen. Und Willi, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe in dem Moment, als ich das erste Mal hatte, ich habe es zum Glück nicht oft, habe ich gedacht, ey, das ist ja Wahnsinn, wie oft man spricht. Weil wenn du auf einmal merkst, dass jedes Mal, wenn du anhebst, was zu sagen, du das eigentlich nicht tun solltest und es tut auch weh und es klingt ja auch nicht gut und es kommt kaum was raus, dann merkst du erstmal, wie oft du sprichst.
Ja, das fällt mir bei dir auch immer wieder auf, Peter. Wie oft du sprichst.
Nein.
Aber was ich noch dazu sagen wollte, für manche Stimmen ist es ja auch ganz gut, wenn sie mal eine Erkältung bekommen, weil plötzlich klingen sie interessant.
Da meinst du jetzt aber nicht meine.
Nein, du hast eine tolle Stimme. Ja, du hast eine schöne Stimme. Oh, was sage ich denn jetzt? Ja, du hast eine wunderbare Stimme, aber manche haben ja eine blöde Stimme und wenn die jetzt aber erkältet sind, geht die weiter runter und plötzlich denkt man, hey, kannst du nicht den ganzen Tag so sprechen? Dann sagen die, nein, aber du weißt schon, ich habe Halsschmerzen. Ja. Aber ich sage, nein, die klingt so krank. Kranke Stimmen machen manchmal auch Karriere, doch.
So schön krank.
So eine brüchige Stimme. Aber um zu unserem Thema Verlust zurückzukommen, Verlust wird ja immer so negativ betrachtet. Wie bei allem Negativen gibt es ja was Positives, aber gibt es denn nicht auch den positiven Verlust? Endlich ist man es los?
Möglicherweise, ja.
Was sagt Frau Doktor?
Zum Beispiel Schulden. Den Verlust von Schulden, das ist doch ganz schön. Ja. Aber ich glaube, an sich hat Verlust eine negative Konnotation, wie man sagt.
Ja, und das ist so toll, das ist schön. Ich bin froh, dass du Stimme heute hättest. Ich hätte das Wort gar nicht aussprechen können, aber ganz, ganz toll. Toll, toll.
Naja, das liegt irgendwie in dem Wort drin, ne? Vielleicht durch das Ver. Was gibt's noch? Obwohl Verantwortung ist ja was ganz Positives. Etwas verlegen, na gut.
Es ist
einerseits ein Verleger, der Bücher verlegt. Man könnte aber auch ein wichtiges Papier verlegen. Nee, das hat mit dem Ver, glaube ich,
nichts
zu tun.
Gar nichts zu tun. Nee. Und verlustig sein?
Das ist ein tolles Wort, oder?
Ja, aber ist ja lustig drin.
Ja.
Ist doch toll. Genau. Du bist aber heute verlustig. Ah, nee, das ist dann wieder falsch.
Nee, das sagt man, glaube ich, auch nicht, ne?
Nur ich. Deswegen verstehe mich so wenige
Menschen. Dafür sprichst du Konnotation nicht aus.
Ja.
Etwas ist mir verlustig gegangen.
Ja, gegangen, ja.
Sowas, ne?
In diesem Zusammenhang.
Ich glaube, man ist nicht verlustig, sondern Mir ist, was weiß
ich...
Ein Gegenstand ist mir verlustig gegangen. Aber sag mal, ist das vielleicht nur etwas, was wir älteren Menschen kennen? Ist das heute noch im Sprachgebrauch? Ich finde das ein tolles Wort.
Das weiß ich nicht, ob der Jugend das verlustig gegangen ist.
Mm. Ich höre das Wort kaum noch.
Ja, da hast du recht.
Dabei ist das wirklich toll, die Idee, die du hattest, dass da das Wort lustig drin ist. Das wäre doch auch mal nachdenkenswert. Mir ist etwas verlustig gegangen. Klingt auch erstmal negativ konnotiert. Aber wenn man mal genauer guckt, du, das ist wie bei enttäuscht.
Ja.
Es ist eigentlich was Positives. Man ist von der Täuschung befreit.
Ja.
Enttäuscht. Ja. Aber wir denken ja heutzutage ganz wenig über unsere Sprache nach. Finde ich toll, dass wir das jetzt hier mal machen.
Aber Verlust, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich hatte und ich habe einen Verlust, dann wird man doch ganz ernst und sagt, was ist dir denn geschehen?
Naja, zum Beispiel, wenn man einen Menschen verloren hat, dann ist das ein Verlust.
Zum Beispiel, ja.
Ne? Und man hat ja auch Verlustangst. Also da kommen ja zwei schöne Dinge zusammen, in Anführungsstrichen schöne Dinge. Verlustangst. Man hat schon vorher Angst, dass man etwas verliert.
Ja.
Interessant.
Was aber eigentlich blöd ist, also würde ich jetzt sagen, obwohl ich auch hin und wieder Verlustangst habe, weil darüber könnte man ja dann den Schmerz empfinden, wenn es dann soweit ist. Durch die Angst macht man sich ja den Schmerz schon vorher und verliert vielleicht viele tolle Stunden, die man, wenn es jetzt um einen Menschen geht, wo man sagt, hoffentlich verlässt er einen nicht, die man jetzt noch hat. Im Hier und Jetzt leben wäre dann meine Empfehlung.
Carpe diem.
Ja.
Lebe den Tag, ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, nicht so verbreitet irgendwie. Also bei uns Ostmenschen schon gar nicht aus meiner Sicht, weil wir sind ja aufgewachsen und erzogen als Menschen, die immer in die Zukunft geguckt haben. Jedenfalls habe ich das so erlebt. Wir haben ja die bessere Zukunft aufgebaut.
Ja.
Das heißt, dieses Carpe diem, das musste ich ganz mühsam lernen, dass ich sage, ich gucke mir jetzt den Moment an und der ist toll.
Ach, du hast sonst immer schon für die Zukunft
gelebt? Ja, immer in die Zukunft geguckt. Mache ich jetzt heute auch. Also wenn ich weiß, wir zeichnen heute auf, dann denke ich gestern drüber nach, was ist mit dem Thema Verlust?
Ja, weil schon seit einer Woche, weil ich natürlich die Zukunft aufbauen möchte.
Ja.
Also dass du da erst so spät dran denkst, dass wir uns heute treffen und den Podcast aufnehmen. Mann.
Zu DDR-Zeiten habe ich überhaupt nicht über Verlust nachgedacht. Wir haben dann unser Land verloren.
Ja.
Ich habe gerade in einer Veranstaltung im Humboldt-Forum in Berlin, wo im Moment gerade noch zu guter Letzt, also schnell noch hingehen, das Ding endet jetzt so um den 20. Februar herum, eben eine Palastausstellung, Palast der Republik-Ausstellung ist. Und da wurde ich gefragt, ob ich nicht euphorisch am 9. November 89, da stand ich auf der Bühne im großen Saal des Palastes der Republik und habe ein Konzert moderiert, Classics hieß das, so ein Crossover-Ding zwischen Orchester und Pop- und Rockleuten. Und da fragte mich jetzt gerade dieser Tage in einer Veranstaltung, wo ich über meine Arbeit im Palast berichtet habe, ob ich nicht euphorisch an diesem 9. November war, als ich abends erfuhr, dass die Mauer fällt oder gefallen ist. Und da habe ich gesagt, na, lachendes Auge, aber auch weinendes Auge, weil irgendwie war mir klar, noch dazu war das ja jetzt nicht erst am 9. November ausgebrochen, was da schon die ganze Zeit in Bewegung war. Ich wusste, da wird auch ein Stück weit Verlust sein. Und ich sage ja auch, ich habe mein Land verloren.
Das würde ich auch genauso sagen, ich habe auch mein Land verloren. Und dann ist auch noch ein großer Verlust, dass ich das Land, sei es gewesen, wie es war, aber man kann es niemandem mehr zeigen. Es ist fast ein schizophrener Zustand. Ich bin in einem Land groß geworden, ich habe eine Kindheit verlebt, ich habe Freundschaften da gehabt.
Ja.
Dieses Land gibt es nicht mehr und dadurch ist es mir eigentlich so schwer, anderen von meinem Land, in dem ich groß geworden bin, zu erzählen. Und den Verlust habe ich damals auch empfunden, weil ich eher doch zu Neues Forum zulassen und zu solchen Gruppierungen gehörte. Und für die Demokratisierung der DDR saßen wir ja auf der Schönhauser Allee. Und wir saßen ja nicht auf der Schönhauser Allee, dass man sagt, so, wir packen das jetzt mal hier schön zusammen. Das steht in irgendeinem Vertrag schon von 1950 der BRD. Und ihr seid jetzt einfach mal Brüder und Schwestern aus der DDR und seid jetzt gleich mal hier mit dabei. Insofern hielt sich bei mir, ich war damals um die 24 Jahre alt, die Freude auch irgendwie in Grenzen.
Wenn ich es heute resümierend sehe, dann sage ich, toll, dass man beide Gesellschaftsordnungen erlebt. Mit allem Für und Wider übrigens bei beiden, aus meiner Sicht. Das verstehen aber Menschen oft miss. Dann wirst du gerne als, du willst die Mauer wieder haben, ja, und so weiter. Oder ja, du bist eine Altvordere, du willst immer zurück in die DDR und so. Überhaupt nicht der Fall. Aber ich meine, du 24 Jahre, ich 32 Jahre, leben in einem anderen Land, was uns verlustig gegangen ist.
Was ich ganz schlimm finde, wenn man uns dann Undankbarkeit vorwirft.
Das kommt man noch hinzu.
Wo ich immer so denke, ja, hoppla, hoppla, wir haben jetzt ja nach den vielen Jahren des gemeinsamen Zusammenlebens von Ost und West plötzlich herausgefunden, wir hätten uns mehr zuhören sollen. Wir hätten vielleicht auch Sachen aus diesem Land, was da nicht mehr war, übernehmen können.
Außer Ampelmännchen.
Außer die Ampelmännchen, ja. Und der Grünpfeil, war der auch von uns?
Ja, der ist auch von uns. Das sind die Errungenschaften.
Mhm. Und deswegen finde ich immer das mit der Undankbarkeit. Die anderen sollten sich doch mal vorstellen, es wäre andersrum gekommen und sie wären in die DDR mit aufgenommen worden. Mhm. Wie sie denn gehandelt hätten oder wie sie das erlebt hätten, dass diese Fantasie teilweise nicht da ist, dass die Leute sagen, ja, du hast sicher auch dadurch einen Verlust gehabt, dass einem das nicht zugestanden wird. Ja. Oder dass man dann denkt, ah, der will diese DDR wieder und irgend so eine merkwürdige Romantik steigt da hoch. Nein, all das nicht. Kann ich auch nur so unterschreiben, weil wir jetzt ja beide Lager kennengelernt haben. Und dieser Verlust war trotzdem sehr einschneidend für viele Lebensläufe von Menschen aus der DDR.
Naja, und den Umgang damit, mit den Menschen aus der DDR, der repräsentiert sich ja jetzt in der gesellschaftlichen Situation. Gucken wir auf das, was bevorsteht, die vorgezogene Bundestagswahl und alles, was da an Prognosen da ist oder Umfragewerten da ist. Also das sollte man aus meiner Sicht schon genauer hinschauen, warum es so ist, wie es ist. Es hat eben mit dem Umgang mit den Menschen, die ihr Land verloren haben, zu tun. Für mich ganz, ganz wesentlich. Also nebenbei bemerkt, gerne wird einem dann ja auch vorgeworfen, man gehört zu den ganz wenigen, weil die meisten wollten das, ja. Also da ist noch die Frage, die meisten sind 50,1%. Ja, so funktioniert Demokratie. Ganz viele Menschen verstehen ja Demokratie miss und sagen, es muss so sein, wie ich es sage oder wie ich es denke, so soll es sein und dann ist es Demokratie. Also das ist ja ein völlig falsches Verständnis.
Nein, da können wir aus einer Diktatur kommen und sagen, ja, da wären Sie bei uns genau richtig gewesen. Bleiben Sie ruhig bei Ihrer Meinung und peitschen die durch. Was ich ja auch noch sagen wollte, viele der DDR-Bürger, denen ist ja dann die Wende passiert. Es ist ja nicht so, dass wir die alle auf der Straße hatten oder dass die alle demonstriert haben oder dass die sich engagiert haben oder dass die gesellschaftlich überhaupt was wollten. Viele sind hinter ihren Gardinen geblieben und plötzlich war die Mauer auf. Sie sind einfach übernommen worden, aber weil sie auch von sich aus keinerlei Energie entwickelt hatten, irgendetwas Eigenes zu wollen. Ja, insofern war der Prozentsatz, die wirklich für eine Demokratisierung der DDR gekämpft haben, was natürlich eine schöne Träumerei war, jetzt im Nachhinein betrachtet. Ja. Aber das war natürlich viel weniger Prozentsatz dieser ganzen DDR-Bevölkerung. Die meisten, denen ist es einfach nur passiert und die haben sich dann auf Plätze gestellt und haben das dann gut gefunden und haben geklatscht. Mehr Kampf kam von denen nicht und mehr Mut kam von denen auch nicht. Hm.
Naja, nun wollen wir nicht alle verunglimpfen, aber es haben eben, das war mein Gedanke, bevor du nochmal gerade angesetzt hast, die haben eben gedacht, das ist ein Riesengewinn.
Ja.
Also für jeden Einzelnen auch. Übrigens, jetzt haben wir Gewinn-Verlust-Rechnung. Das sind wir jetzt im betriebswirtschaftlichen Zusammenhang.
Das fällt mir gerade noch ein. Du hast doch BWL studiert, sicherlich.
Nee. Ich habe Kulturwissenschaften studiert,
mein Lieber. Das ist so ähnlich.
Wie du ja weißt. Also, die haben ja gedacht, es ist ein Gewinn, natürlich ein Gewinn, offene Grenzen, ich kann in die ganze Welt. Mhm. Aber wenn ich, apropos, den Verlust meines Arbeitsplatzes in Kauf nehmen muss. Verlust der Wohnung. Dann ist das mit dem Gewinn und dem in die Welt reisen ja so eine andere Frage. Ne? Das wurde vielen erst etwas später klar. Und die heutige gesellschaftliche Situation, naja, Mensch, wir haben das jetzt schon 35 Jahre, das ist doch der Wahnsinn.
Aber die Verlustgeschichte überhaupt, diese Verlustangst oder was verlieren, hat ja eigentlich, und da komme ich nochmal auf das Positive zurück, auch eine Befreiung, weil es macht Platz für Neues. Manchmal ist ja das, was man plötzlich nicht mehr hat, vielleicht auch von außen, eine von außen gesetzte Befreiung, man hätte sich davon gar nicht getrennt. Mhm. Ich verliere etwas. Dann ärgere ich mich noch die ganze Zeit und am Ende bin ich aber froh, dass es weg war. Es hat mich eh nur gestört. Kann man jetzt an einem Gegenstand festmachen, auch an einem Menschen. Aber
Da lacht er.
Ja, weil ich es plötzlich so amüsant finde. Also ist Verlust doch lustig. Manchmal sagt man ja, man vermisst es erst, wenn man es nicht mehr hat. Das
ja,
gibt es ja auch,
die
diesen
andere
Satz.
Komponente.
Aber ich würde es sogar mal umdrehen. Manchmal ist etwas weg und man denkt, es hat mich eh schon die ganze Zeit genervt. Aber ich habe nie den Mut gehabt und auch nie die Kraft zu sagen, ich tue es weg. Ich möchte diesen Verlust nicht erleiden.
Da fällt mir ganz aktuell ein, ich habe über Jahre seit Corona das Wegfallen meiner über 25 Jahre dauernden Moderation der Grünen Woche, der Internationalen Grünen Woche, 10 Tage im Januar, als extrem Verlust begriffen. Jetzt in diesem Jahr habe ich gedacht, ich habe so viel zu tun, ich wüsste gar nicht, wann ich 10 Tage im Januar Grüne Woche moderieren solle. Das fällt mir jetzt auf, wo du darüber sprichst. Ich empfinde es, das hat aber ein bisschen gedauert, nicht mehr als Verlust, dort 10 Tage, übrigens wahnsinnig anstrengend, alle Viertelstunde 3, 4, 5 andere neue Gesprächspartner, das den ganzen Tag über. Also im Laufe der Woche wusste ich nicht mal mehr, wie ich selber heiße, so ging's mal los. Den Wegfall dieser Möglichkeit, dort zu arbeiten, mich zu verbreiten, mein Wissen zu erweitern und dafür noch ein bisschen Geld zu kriegen, das habe ich als einen extremen Verlust begriffen und jetzt ist es ja gar nicht schlimm. Jetzt habe ich Zeit, im Januar andere Dinge zu machen.
Und an jedem Stand, das wollen wir jetzt nicht irgendwie unter den Teppich kehren, zu probieren, neue Schnäpschen, neue Würste
du ja,
und so.
Du ja als Gast, ich habe ja eine Bühne moderiert, da gab es gar nichts zu probieren.
Ich kann dir sagen, dass ich als sogenannte öffentliche Person dort immer eingeladen war. Insofern war ich da auch eigentlich gar nicht Gast, aber man sah es immer gern, wenn wir ein Bierglas in die Hand nehmen, wenn wir eine
klar.
Wurst hochhalten.
Klar.
Deswegen kann ich es verstehen, wenn man plötzlich nicht mehr die Grüne Woche hat, dass man sagt, oh Gottchen, die meisten gehen ja wirklich hin auf die Grüne Woche, muss man doch jetzt mal so sagen,
hat sich aber
um
verändert.
Was Neues zu probieren.
Ja, ja, hat sich aber verändert. Das mit dem Probieren ist wohl gar nicht mehr so dolle. Also war auch in der Zeit bis Corona wurde es immer weniger. Also auf alle Fälle musstest du inzwischen auch bezahlen für alles, was du da so, oder für vieles, was du so an den Ständen kriegtest.
Das ist ja eine Verlust, eine schöne
und ich muss
Tradition.
Ja, genau, ein Verlust einer Tradition, sich dort mal so richtig durchfressen
genau,
zu können. Und zwar kostenlos.
Satz zu essen auf der
genau,
Grünen Woche.
Genau, genau.
Ja.
Aber ich muss mich korrigieren, es gab, und das war eben auch die Tendenz, bei uns auf der Bühne brachten dann, was weiß ich, irgendwelche Initiativen, die irgendwas erfunden hatten, brachten Probierdinge mit. Das wurde auch immer weniger. Das war ein Verlust.
Ja. Ja. Ich wusste doch, man konnte zu dir kommen und du hattest doch wochenlang den Kühlschrank voll mit Produkten der Grünen Woche und sagst, setzt euch hin.
Das ist alles übertrieben, aber da war zumindest
nur ein
was.
Wenig.
Nur ein wenig. Ja, ja. Ach Mensch, interessant, wenn man so anfängt, über Verlust nachzudenken. Ne?
Ich würde Verlustangst mal hinten anstellen, dass man die hat, dass man die auch in einer unsicheren Gesellschaft oder in einem unsicheren Gesellschaftssystem, wie wir es doch eigentlich sind, dass man daran denkt, ja, aber man hält sich, glaube ich, zu lange mit der Angst auf und man sollte dann lieber reagieren, wenn dieser Verlust eintritt, weil die Angst davor, das ist was ganz Schlimmes, lähmt einen und nimmt einen so viel von Lebenslust und von zukunftsorientierter Lebenslust weg. Das ist doch schade.
Willi hat gesprochen.
Ja.
Vorsicht! Schwarz. Ich war dran.
Das macht sie immer.
Vorsicht! Schwarz.
Wild.